Ich darf euch alle ganz herzlich begrüßen hier an diesem Abend zu unserem Bibelabend, wo wir weitermachen wollen in unserer Ethikreihe Tod und Sterben. Schön, dass ihr da seid, schön, dass du da bist. Ich grüße auch ganz herzlich alle, die im Livestream dazugeschaltet sind. Schön, dass ihr mit dabei seid und dass wir auf diese Art und Weise jetzt hier diesen Bibelabend gemeinsam verbringen können. Ich würde gerne zum Beginn ein Gebet sprechen, bitte euch nach Möglichkeit aufzustehen und dann starten wir auch direkt ins Thema. Danke dir, Vater im Himmel, für diesen Abend. Danke dir, dass wir hier zusammenkommen dürfen als Gemeinde, um Gemeinschaft zu haben, um in dein Wort zu schauen und daraus zu lernen. Ich möchte dich bitten, dass du heute zu uns sprichst und dass du uns eine gute Zeit, eine gesegnete Zeit miteinander schenkst. Amen. Wir befinden uns ja in der Ethikreihe Tod und Sterben. Das ist jetzt nicht das beliebteste Thema und auch in der Weihnachtszeit eher ungewöhnlich, aber es ist ein wichtiges Thema und deswegen setzen wir uns ja mit dieser ganzen Thematik und mit verschiedenen Einzelthemen aus diesem großen Bereich auseinander. Wir haben schon ein bisschen über die Todesstrafe nachgedacht, da hat Gerd uns mit hineingenommen. Wir haben über das Leben nach dem Tod nachgedacht, was passiert, wenn ein Mensch verstirbt. Und wir hatten letzte Woche ja das schwere Thema Suizid. Heute gehen wir in ein Thema, das so ein bisschen out of the box ist. Also das ist nicht gewöhnlich für einen Bibelabend. Das wurde ja überschrieben mit Hilfen für Angehörige. Ich möchte erst einmal sagen, was es nicht ist. Also es ist kein Thema heute, das wir betrachten wollen, wo es um Trauerbewältigung oder Trauerbegleitung oder so geht. Das werden wir noch in den nächsten Wochen haben. Das werden wir gesondert betrachten. Heute geht es um ganz, ganz praktische Themen, so zwei große Themenblöcke. Es geht einmal um das Thema Bestattungen, es geht um die Form der Bestattung, da wollen wir uns ganz kurz mit auseinandersetzen und es geht um das ganze Thema Vorsorge und Nachlass. Was passiert, wenn ich nicht mehr hier auf der Erde bin, was lasse ich zurück und was passiert damit? Das sind so Themen, da wollen wir uns mit auseinandersetzen und das sind jetzt keine Themen, wo die Bibel unglaublich viel zu sagt. Also wir können jetzt nicht hunderte Bibelverse durcharbeiten und dann irgendwie ein Fazit rausziehen. Aber es gibt doch schon den ein oder anderen Hinweis und das wollen wir uns heute gemeinsam anschauen. Ich möchte zu Beginn einen Bibelvers stellen, den wir alle sehr gut kennen. Und das ist ein Vers aus dem Psalm, den Mose geschrieben hat. Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden. In diesem Psalm, da spricht Mose zwei Themen an. Auf der einen Seite spricht er die Ewigkeit Gottes an. Er sagt, ehe die Berge wurden und die Erde und die Welt geschaffen wurde, bist du Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Also Ewigkeit, der Begriff, bedeutet ja eigentlich schon ja, Ewigkeit, ohne Anfang und ohne Ende. Und Mose sagt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das soll einfach betonen, dass das ist eigentlich unbeschreiblich. Das können wir mit unserem Verstand nicht fassen. Und Mose sagt, Gott, du bist ewig und hier ist der Mensch. Irgendwann ist das Leben des Menschen hier auf der Erde vorbei. Und Mose schreibt da auch in dem Psalm 70, 80 Jahre, vielleicht auch ein bisschen länger. Aber dann ist das Leben vorbei. Verglichen mit der Ewigkeit ist das eigentlich nichts. Mose sagt, lehre uns bedenken, dass dieser Zeitpunkt kommt, damit wir klug werden. Das Leben der Menschen hier auf der Erde, das ist endlich, das geht irgendwann zu Ende und das ist sicher. So sicher wie das Amen in der Kirche, betont Albert immer wieder bei der einen oder anderen Predigt. Und heute geht es ein Stück weit darum, uns Gedanken zu machen, was passiert, wenn unser Leben zu Ende ist und wie bereiten wir uns darauf vor. Grundsätzlich ist es so, bei allem, was man plant, bei allem, was man tut, da fängt man eigentlich immer vom Ziel her an zu planen. Also ich mache mal ein Beispiel. Wenn irgendjemand von uns ein Haus bauen will, dann fangen wir nicht an, erst ein Loch zu buddeln, damit wir da irgendwie einen Keller reinbauen wollen und gießen ein bisschen Beton rein und stellen ein paar Steine hin und gucken dann einfach mal, wie das Haus am Ende aussehen wird. Das macht wahrscheinlich keiner von uns. Auf jeden Fall kein Aussiedler. Die planen sehr genau. Wir machen das sehr genau. Wir machen uns Gedanken, wie soll unser Haus aussehen? Welche Form soll das haben? Welche Zimmer sollen drin sein? Und dann gehen wir zu einem Architekt und besprechen das mit ihm und wir planen das Haus. Und im besten Fall haben wir dann ein 3D-Objekt irgendwie auf dem Bild oder vielleicht sogar modelliert und wissen, so soll das aussehen. Und damit es so aussieht, muss ich verschiedene Dinge machen, damit ich dahin komme. Interessant war, als dieses Haus geplant worden ist, das hat Albert mir erzählt, dann haben die sich Gedanken gemacht, wie das Haus aussehen soll, aber der Architekt, der wusste erst gar nicht, wie das funktionieren soll, die ganze Dachkonstruktion und so weiter. Also musste man das ganze Ding erst in klein bauen und zeigen, so ungefähr soll das aussehen. Und dann wurde das Ganze geplant, so soll das Haus aussehen, alle Schritte wurden geplant und erst dann kamen die Bagger und haben angefangen, hier zu arbeiten. Also man plant vom Ende her und genauso sollten wir unser Leben gestalten. Genauso sollten wir unser Leben ein Stück weit betrachten. Vom Ende her, wie soll unser Leben zu Ende gehen? Was ist uns wichtig? Und wenn wir dann wissen, was uns wichtig ist, ich habe das mal in einer Predigt gesagt, wenn wir wissen, was auf unserem Grabstein stehen soll, ja, dann fangen wir an, unser Leben entsprechend zu füllen, damit das das Ergebnis ist. Also man plant und bereitet sich vor vom Ende her. Und dieser Vers, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir klug werden, der bezieht sich ja in erster Linie auf das geistliche Thema. Wir sollen uns vorbereiten darauf, dass unser Leben hier auf der Erde zu Ende ist, aber das Leben selbst geht weiter. Wir existieren ewig. Also nicht ewig wie Gott, weil Gott hat keinen Anfang. Wir hatten einen Anfang, aber es gibt kein Ende mehr für uns Menschen. Für alle Menschen, es gibt kein Ende mehr. Die Frage ist nur, wo verbringen wir die Ewigkeit? Bei Gott im Himmel oder in der Hölle, in ewiger Trennung von Gott? Und dieser Vers spricht ganz gezielt darauf an. Aber wir möchten heute auch ein Stück weit ableiten von diesem Vers. Ja, so wie wir uns geistlich auf unser Lebensende hier auf der Erde vorbereiten, können wir das auch in praktischen Dingen tun. Und die Frage ist, was passiert mit all dem, was ich hier auf der Erde besitze, wenn ich nicht mehr da bin? Mitnehmen kann ich nichts. Das letzte Hemd hat keine Taschen, ich kann nichts mitnehmen. Alles, was ich hier erwerbe, was ich habe, mein ganzes Vermögen, alles, meinen ganzen Besitz, das kann ich nicht mitnehmen, das bleibt hier. Bei meiner Familie, bei meinen Kindern, bei meinem Ehepartner und so weiter. Das kann ich nicht mitnehmen. Wir wollen uns heute damit befassen, was passiert dann mit dem. Und auf der anderen Seite wollen wir uns auch mit dem Thema Bestattungen und Bestattungsformen auseinandersetzen und welche Relevanz hat das für uns? Ich möchte uns, das sind die beiden großen Themenblöcke, ich möchte uns erstmal kurz aufzeigen, was für Formen der Bestattungen es gibt. Oh, das ist ganz schön klein, könnt ihr das lesen? Ja, doch, das geht. Also die bekannteste für uns wohl, das ist die Sargbestattung, also die Erdbestattung könnte man auch sagen. Da wird ein Mensch, der verstorben ist, der wird in einen Sarg gelegt und dann in die Erde gelassen und dann begraben. Es gibt aber auch noch eine ganze Menge anderer Bestattungsformen. Es gibt eine Urnenbestattung, das kennen wir, da wird der Leichnam verbrannt, die Asche wird in eine Urne getan und wird irgendwo auf dem Friedhof platziert. Es gibt eine Baumbestattung, da wird die Urne unter einem Baum gepflanzt oder auch die Asche darunter gestreut und dann wächst dort der Baum. Es gibt eine Felsbestattung, da wird die Asche auf einem Felsen verstreut, es gibt die Luftbestattung, da fliegt man dann oder fliegt ein Flugzeug und dann wird die Asche in der Luft verstreut. Es gibt eine Naturbestattung, irgendwo einfach in der Natur. Eine Seebestattung, da wird die Asche im Meer verstreut. Es gibt sogar eine Weltraumbestattung, da wird die Asche genommen in so eine kleine Kapsel und dann wird die mit ins Weltraum befördert und fliegt da irgendwo umher. Es gibt auch eine Diamantenbestattung. Da wird ein Teil der Asche genommen, wird gepresst in einen Diamanten und den kann man dann bei sich tragen. Das sind so ein paar. Es gibt noch deutlich mehr, wenn man jetzt alle anderen aufzählen würde. Aber wir belassen es erstmal bei diesen. Und dann gibt es noch den Punkt der Körperspende. Also wenn ein Mensch verstorben ist, dann hat ein Mensch auch die Möglichkeit, den Körper zu spenden für die Wissenschaft oder für die Medizin, wie auch immer. Und dann werden da verschiedene Dinge mit ausprobiert oder der Leichnam, der wird so vorbereitet, dass Medizinstudenten dann an diesem Leichnam lernen können zu operieren. Das sind so größere Bereiche. Interessant ist, bei diesen ganzen Formen der Bestattung gibt es im Prinzip zwei große Bereiche. Einmal die Sargbestattung, also im Sarg, und auf der anderen Seite alles, was ihr jetzt eingekreist seht, das sind alles Formen, was mit der Asche gemacht wird, aber im Prinzip muss die Leiche bei diesen Formen der Bestattung erst einmal verbrannt werden. Und heute wollen wir uns so ein bisschen mit der Frage auseinandersetzen, Leichenverbrennung, also Krematorium oder Sargbestattung. Körperspende, das ist so ein verschwindend geringer Teil, den würde ich ein bisschen ausklammern. Heute geht es hauptsächlich darum, Krematorium, also ein Leichnam zu verbrennen und dann was auch immer mit der Asche zu machen, oder eine Sargbestattung. Wir möchten einmal kurz einen Blick in die Geschichte werfen. Ich bin kein Geschichtslehrer und auch kein Geschichtsfan, aber manchmal hilft das, so ein bisschen ein paar Sachen zu verstehen. Oh, ich habe hier irgendwas gedrückt. Ich glaube, ich habe es ausgemacht. Falscher Knopf gedrückt. Könnt ihr das einmal? Ah, danke. Okay, wir gehen mal in die Zeit des Römischen Reiches. Ja, da war die Feuerbestattung relativ üblich. Das war eigentlich ganz normal. Es ging dann ein Stück weit zurück, als das Christentum angefangen hat, sich auszubreiten. Dann wurde Feuerbestattung teilweise weniger praktiziert und mehr Erdbestattungen. Karl der Große, 798 nach Christus, hat dann irgendwann die Feuerbestattung komplett verboten. Dann war in ganz Europa, gab es keine Feuerbestattung mehr, dann gab es nur noch die Erdbestattung. Und dieses Verbot und diese Praxis, die hat ungefähr 1000 Jahre angehalten. 1000 Jahre lang gab es keine Feuerbestattung mehr in Europa oder weitgehend in Europa. Mitunter war eine Begründung, dass das Verbrennen eines Körpers eine Schändung des Leichnams ist. Und deswegen wurde es verboten. In der Französischen Revolution, dann, das war, mal gucken, 1789, also 1000 Jahre später, da wurde erstmals wieder eine Feuerstattung praktiziert. Da ging es wieder los. Die Französische Revolution und die Christen, die waren sich ja nicht ganz grün mit. Also die Französische Revolution war eher gegen das Christentum und hat dann auch wieder Feuerbestattungen durchgeführt. Und ungefähr 100 Jahre später, 1869, auf der Weltkonferenz der Freimaurer, da gab es eine Entscheidung, die heißt, der Religion des Kreuzes und der Auferstehung, damit ist das Christentum gemeint und die Praxis der Erdbestattung oder Sargbestattung, soll eine Religion der Urne entgegengesetzt werden. Also eine ganz bewusste Entscheidung, wir wollen die Erdbestattung, Sargbestattung nicht mehr, wir wollen eine andere Form. Weg von dem, was die Kirchen damals sehr stark geprägt haben, weg von dem, was die Kirchen praktiziert haben, etwas Eigenes, was Neues machen oder was Altes wieder hervorrufen. Und 1876 gab es dann das erste Krematorium in Europa, das wurde in Mailand gebaut und ein paar Jahre später das erste Krematorium in Deutschland, in Gotha. Und infolgedessen kamen immer mehr Krematorien, wurden gegründet und diese wurden meist von Bestattungsvereinen unterhalten. Es waren Menschen, die sich dort aktiv eingesetzt haben und überwiegend waren es Menschen, die der Kirche fern waren, also die nichts mit der Kirche zu tun hatten oder Menschen, die der Kirche sehr kritisch gegenüberstanden. Und die haben sich dort ein Stück weit verwirklicht, sehr stark eingesetzt. Und durch die Verbrennung des Leichnams sollte dann zum Ausdruck kommen, dass die Existenz hier auf der Erde eine rein irdische Existenz ist. Es gibt kein Leben nach dem Tod, ein ganz atheistischer Ansatz. Und das sollte zum Ausdruck gebracht werden, indem der Leichnam verbrannt wird. Und wenn der verbrannt wird, damit besiegelt man das Endgültige aus. Die Existenz ist vorbei. Das war so der Hintergrund und dann ging es immer so weiter. In verschiedenen Religionen gibt es unterschiedliche Praktiken. Nehmen wir zum Beispiel mal den Hinduismus und Buddhismus, da ist die Feuerbestattung völlig normal. Und durch die Feuerbestattung soll da deutlich werden, dass die Seele restlos vom Körper getrennt wird. Soll durch die Feuerbestattung und die Verbrennung des Leichnams zum Ausdruck kommen. Bei den Juden gibt es nur die Erdbestattung. Eine Feuerbestattung ist nicht erlaubt. Bei den Moslems ist das genauso. Bei den Atheisten oder Menschen, die grundsätzlich nichts mit Kirche oder mit Glauben zu tun haben oder sich ganz bewusst dagegen entscheiden, ist die Tendenz ganz stark zur Feuerbestattung. Und jetzt mal eine Frage in den Raum. Wir haben in Deutschland, das hat sich ja entwickelt, habt ihr gesehen, 1878 gab es das erste Krematorium in Deutschland. Wie hoch ist prozentual der Anteil der Feuerbestattungen oder der Urnenbestattungen in Deutschland? Was würdet ihr schätzen? Ihr dürft ruhig ein, zwei Zahlen in den Raum werfen. 30 habe ich gehört, 40%? 50? Wie viel? 15. Okay. Jetzt im Oktober 22 ist eine Statistik rausgekommen, die die letzten 10 Jahre beleuchtet, wie die Entwicklung der Urnenbestattungen ist in Deutschland. Und da seht ihr, der schwarze Balken, das ist der Anteil der Sarg- oder Erdbestattungen. Der blaue Anteil ist der Anteil der Urnenbestattungen. Im Jahr 2021 haben 77% die Urnenbestattung gewählt und 23% die Erdbestattung. Wenn man jetzt einen Blick in die Geschichte zurückwirft und guckt, okay, wann war Urnenbestattung, wann kam Erdbestattung, in welchen Strömungen und so weiter. Und wenn man diese Statistik sieht und dann einfach nur mal den geistlichen Zustand unseres Landes betrachtet, dann glaube ich, das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, da keine Belege für, dann wird das in dieser Statistik sehr, sehr stark deutlich. In unserer Gesellschaft ist es so, dass der Glaube immer weiter zurückgedrängt wird. Gott spielt gar keine Rolle mehr. Es wird alles Mögliche getan, um irgendwie einen Gottesbezug überall rauszukriegen. Selbst unsere Politiker, die hängen Kreuze aus öffentlichen Gebäuden ab, nur um anderen kein Anstoß zu sein oder wie auch immer. Und diese Statistik zeigt sehr deutlich, dass unsere geistliche Entwicklung in unserem Land auf einem sehr, sehr stark absteigenden Ast ist. Wollen wir uns mal anschauen, was die Bibel denn dazu sagt? Was sagt die Bibel zu Bestattungen? Und ganz ehrlich, da gibt es nicht viel. Die Bibel gibt keine Anweisung dazu, so und so sollst du einen Menschen bestatten. So und so soll das passieren. Das und das darfst du und das darfst du nicht. Das finden wir in der Bibel nicht. Obwohl es da natürlich auch Menschen gab, die gestorben sind und die bestattet wurden. Und wir schauen uns einfach mal ganz kurz ein paar Geschichten an. Die meisten Geschichten kennt ihr. Abraham zum Beispiel. Er hat für seine Frau eine Höhle gekauft, damit er sie dort begraben kann. Die Patriarchen, das lesen wir in 1. Mose 49, die wurden in der Höhle begraben, die Abraham damals gekauft hat. Und Josef, als er in Ägypten war, dann hat er dem Volk Israel gesagt, ne, wenn ich hier versterbe und ihr irgendwann wieder zurückgeht nach Kanaan, dann nehmt meine Gebeine mit. Und wir lesen dann in 2. Mose 13, Vers 19, dass Mose, als er mit dem Volk Israel aus Ägypten zieht, die Gebeine Josefs mitnahm. Also wahrscheinlich war das ein Sarkophag, ein Steinsarg, so wie die Pharaonen teilweise begraben worden sind, einbalsamiert und so weiter. Und das, da lagen ja schon einige 100 Jahre dazwischen und werden trotzdem mitgenommen. David, er wird begraben in der Stadt Davids. Und Jesus selbst, nachdem er gekreuzigt wurde, er wird in eine Höhle gebracht und dort begraben. Diese Beispiele zeigen uns, dass es Erdbestattung oder Bestattung in einer Höhle, dass es diese gab. Und dass das eigentlich die gängige Praxis war. Überall in der Bibel finden wir, wenn es darum geht, dass Menschen verstorben sind, dann werden sie begraben. Auch zum Beispiel Lazarus, der wurde ja nicht verbrannt, sondern er wurde oder war schon tot und nicht verbrannt. Und es gibt aber auch in der Bibel Geschichten, wo Menschen durch Feuer umkommen oder wo Menschen verbrannt werden, nachdem sie umgekommen sind. Und das ist häufig ein Zeichen für ein irdisches oder ein himmlisches Gericht. Da haben wir zum Beispiel Achan, nachdem er etwas von den Gebannten genommen hat, vergraben hat und er wurde bestraft. Und was hat das Volk dann gemacht? Was hat Josua gemacht? Die haben die ganze Sippe, sie haben die gesteinigt und danach verbrannt Es gab keine Bestattung in dem Sinne. Oder Sodom und Gomorra, ein Gericht Gottes, Feuer vom Himmel und dann alles verzehrt. Und Gericht Gottes, was angekündigt wird durch Feuer, lesen wir in Jesaja 31. Da sagt er, die Völker werden verbrannt werden. Oder in Lukas 3, wo es darum geht, dass Menschen, die sich von Jesus abwenden, die Jesus nicht annehmen, dass sie verbrannt werden oder ins unauslöschliche Feuer geworfen werden. Es gibt eine Ausnahme bei den Bestattungen, wo es um Feuer geht, zum Beispiel Saul und seine Söhne, die wurden ja auch verbrannt. Aber das war eher eine Ausnahme. Saul ist ja gefallen im Krieg, dann haben die Philister ihn genommen, haben seinen Leichnam aufgehängt und ihn geschändet. Und die Israeliten wollten das nicht, wollten das verhindern, haben den dann runtergeholt, haben den Leichnam verbrannt und danach begraben. Das ist eher die Ausnahme. Aber immer wenn es in der Bibel irgendwie einen Tod gibt und dann der Leichnam verbrannt wird oder Feuer dazu kommt, dann ist es häufig oder immer ein Gericht, entweder ein irdisches oder ein himmlisches. Und wie können wir das Ganze jetzt bewerten? Es ist gar nicht so einfach, auf der einen Seite, weil die Bibel sagt ja nichts dazu. Es gibt keine Anweisungen. Anweisungen sind, da können wir Menschen häufig einfacher mit umgehen. Und die Tatsache, dass die Bibel nichts sagt, ist für mich erstmal ein Hinweis, dass es kein so wichtiges oder heilsentscheidendes Thema ist, wo wir uns dran aufhängen müssen und sagen, wir müssen hier eine ganz, ganz feste Regelung finden oder Verbote aussprechen oder sonst etwas. Aber ich persönlich bevorzuge ganz klar die Erdbestattung. Warum? Es ist auf der einen Seite ein würdevoller Umgang mit der Schöpfung. Gott schenkt das Leben, auch den Körper, den Menschen. Und selbst wenn der Mensch verstirbt, ist das ein Überrest dessen. Und auch da ist ein würdevoller Umgang für mich sehr wichtig. Und in dem Zusammenhang, glaube ich, ist eine Erdbestattung viel würdevoller und respektvoller, wertschätzender, als wenn man einen Leichnam verbrennt. Und außerdem ist es das Vorbild der Praxis in der Bibel. Erdbestattung, würdevoller Umgang, Respekt und so weiter. Feuer ist in der Regel in der Bibel immer ein Gericht. Also ich würde, und so wird das ja bei uns in der Gemeinde auch überwiegend oder ausschließlich bisher praktiziert, ich weiß zumindest von keinem anderen Fall, ich würde die Erdbestattung, die Sargbestattung ganz klar vorziehen. Mir ist aber wichtig auch zu sagen, dass ich keinen verurteilen würde, der sich entscheidet, okay, ich möchte, dass mein Leichnam verbrannt wird. Ich persönlich kann es nicht nachvollziehen. Ich würde diesen Weg nicht wählen. Ich würde aber auch keinen verurteilen und ihm das Heil absprechen oder sonst etwas. In manchen Städten in Deutschland zum Beispiel gibt es fast keine Möglichkeit mehr, eine Sarg- oder Erdbestattung durchzuführen. Zum Beispiel auf Fuerteventura, da war ich vor einigen Jahren und da haben wir dann einen Friedhof, einen historischen Friedhof besucht. Und da wurde gesagt, auf der Insel, wenn man dort stirbt, kann man nicht mehr in einem Sarg bestattet werden. Da gibt es nur ein Krematorium und das ist der einzige Weg auf der Insel. Also manchmal hat man als Mensch gar keine andere Möglichkeit. Ich persönlich würde immer, wenn es die Möglichkeit gibt, eine Erdbestattung vorziehen. Das ist so der erste große Themenblock. Habt ihr Fragen oder Anregungen, Anmerkungen dazu? Dann können wir uns 1-2 Minuten nehmen, bevor wir dann weitermachen. Hansi, du hast eine Frage? Oder war das?
Eine Anregung.
Ja.
Die Geschichte sagt ja auch, für die Juden war das ja ein Gräuel, wenn der Körper verbrannt wurde. Mhm. Deswegen hat man sie ja auch im Holocaust verbrannt. Mhm. Als Entwürdigung. Mhm.
Genau, das ist ein guter Hinweis, danke. Auch in der Zeit, wo das Römische Reich war und die Christenverfolgung sehr stark war, wurden ja Christen auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Und das war auch ein Grund, warum es in der Zeit, als das Christentum sich ausgebreitet hatte, eher zur Sargbestattung oder Erdbestattung gegangen sind und die Feuerbestattung nicht praktiziert haben. Danke dir für den Hinweis. Okay, dann machen wir weiter mit dem nächsten großen Themenkomplex. Wir bereiten uns in unserem Leben auf viele Momente vor. Auf alle möglichen Dinge bereiten wir uns vor. Und Vorbereitung ist immer wichtig, dass bestimmte Dinge geordnet laufen, dass gewisse Sachen geregelt sind, dass Abläufe klar sind, dass es kein Chaos gibt. Also wenn ihr schon mal eine Freizeit durchgeführt habt mit 20, 30, 50 Teilnehmern und es war nichts vorbereitet, dann hat man das sehr, sehr schnell gemerkt. Es gab ein Chaos. Und Chaos ist eigentlich immer schlecht. Vorbereitung führt dazu, dass gewisse Ordnungen da sind, dass Klarheit da ist. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann werden wir feststellen, dass auch ganz, ganz viele Dinge einfach geordnet sind, weil Gott ein Gott der Ordnung ist. Lesen wir in 1. Korinther 14, 33, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Da geht es zwar um ein anderes Thema, es geht dann um Sprachenrede, Zungenrede, aber im Gesamtkontext kann man das natürlich auf alle anderen Bereiche auch übertragen, weil Gott grundsätzlich ein Gott der Ordnung ist. Er ist nicht nur in einem Bereich ordentlich und in allen anderen unordentlich. Und es gibt dafür einige Beispiele. Lass uns mal ganz kurz einen Blick in die Schöpfung werfen. Wie hat Gott alles geschaffen? Wir nehmen einfach nur mal das ganze Sonnensystem. Da gibt es ein richtig schlaues System, wovon ich keine Ahnung habe. Aber es funktioniert. Die Erde dreht sich um die Sonne in einem richtigen Abstand und so weiter. Und es ermöglicht uns Menschen, hier auf der Erde zu leben. Auf dem Mond könnten wir nicht überleben. Auf einem anderen Planeten könnten wir nicht überleben. Als Gott die Erde geschaffen hat, hat er alles vorbereitet, damit der Mensch hier auf der Erde leben kann. Nehmen wir mal eine biblische Geschichte als Beispiel. Das Beispiel von Josef. Gott weiß, dass 7 fette Jahre kommen, wo Überfluss da ist von allem. Und er weiß auch, dass 7 magere Jahre kommen. Und er sagt es Josef. Er sagt es dem Pharao in einem Traum und Josef deutet dann den Traum. Und was passiert dann? Diese 7 Jahre, wo es dem Land Ägypten gut ging, da haben die sich vorbereitet auf die Zeit, wo es ihnen nicht so gut ging. Und diese Vorbereitung hat geholfen, dass sie dann über diese 7 mageren Jahre hindurchkommen. Oder wir nehmen einfach mal das ganze Erlösungswerk. Da gibt es den Sündenfall, die Trennung von Gott, die Schuld, die Mensch und Gott trennt. Und was macht Gott dann? Er fängt an, das Volk und die Menschen darauf vorzubereiten, dass der Messias irgendwann kommt. Er erwählt sich ein Volk, er gibt die 10 Gebote, um deutlich zu machen, ihr Menschen, ihr braucht einen Erlöser. Das ist ein Vorbereitungsweg für den Punkt, dass Jesus kommt und uns errettet. Also das sind ein paar kleine Beispiele, jetzt nicht sehr viele. Gott selbst trifft Vorbereitungen für bestimmte Dinge. Und auch wir im Leben bereiten uns auf alles Mögliche vor. Wir bereiten uns auf unseren ersten Schultag vor, beziehungsweise auf den Schultag unserer Kinder. Da wird ein Schulranzen eingekauft, da wird eine Federmappe eingekauft, da wird alles Mögliche eingekauft. Neuer Satz Kleidung, damit man frisch gekleidet in die Schule kommt. Man bereitet sich vor, es soll ein schöner, ein guter Moment werden und nicht so ein hektischer Tag. Man bereitet sich auf die Abschlussprüfung vor, man bereitet sich auf seinen Beruf vor. Man bereitet sich auch auf das Autofahren vor, man muss einen Führerschein machen. Habt ihr schon mal nachgedacht, warum man einen Führerschein machen muss? Man macht keinen Führerschein, um das Autofahren zu lernen. Das würden wir alle irgendwie hinkriegen ohne Fahrlehrer. Man macht einen Führerschein, damit die anderen sicher sind vor einem im Straßenverkehr. Man macht den Führerschein, um die ganze Straßenverkehrsordnung zu lernen, damit es eine Ordnung gibt, damit das Ganze funktioniert. Als ich meinen Führerschein gemacht habe, dann sagte mein Fahrlehrer zu mir, der ganze Verkehr in Deutschland funktioniert eigentlich nur auf einem Grundvertrauen, dass jeder die Regeln beherrscht und sich daran hält. Und deswegen funktioniert es. Also man bereitet sich darauf vor. Man bereitet sich auf eine Hochzeit vor, man bereitet sich darauf vor, ein Haus zu bauen. Wenn ein Kind geboren wird, bereitet man sich vor. Da wird das Zimmer eingerichtet, wird alles eingekauft. Für alles Mögliche bereiten wir uns vor. Und das ist auch schön und gut so. Macht das bitte weiter, hört nicht auf damit. Aber ein Punkt wird häufig sehr, sehr stark vernachlässigt. Ich habe mit einer Person aus unserer Gemeinde gesprochen. Das ist nicht die Person, die hier gleich vorne stehen wird. Ich hole mir nämlich gleich noch eine Person nach vorne, die mir helfen wird mit diesem ganzen Thema. Eine andere Person, die aber beruflich in diesem Kontext zu tun hat und die sagt, die meisten Aussiedler bereiten sich nicht vernünftig darauf vor, auf das Thema Nachlass, Vorsorge und so weiter. Die stolpern da irgendwie rein, berücksichtigen das gar nicht, wollen nicht damit sprechen. Das ist ein Bereich, der sehr, sehr stark vernachlässigt wird. Und deswegen wollen wir das heute hier in diesem Rahmen machen. Es geht um Nachlass, und Vorsorge. Ich werde jetzt einmal die Christina nach vorne bitten. Christina, du darfst schon mal nach vorne kommen und ich erzähle dann noch ein bisschen weiter. Irgendwann werden wir, das haben wir am Anfang festgestellt, die Welt verlassen. Dann ist für uns die Zeit hier auf der Erde vorbei. Und viele von uns haben mittlerweile einiges an Besitztümern. Ein Haus, Auto, Geld auf dem Konto, ein Föhn, ein Fahrrad, alles Mögliche. Man muss jetzt nicht alles aufzählen. Was passiert damit, wenn ich nicht mehr auf der Erde bin? Ja, dann geht das auf meine Erben über. Und häufig, das ist die Erfahrung, wenn das nicht geregelt ist, gibt es Streit, Konflikte und so weiter. Und genau deshalb wollen wir uns heute ein bisschen mit dem Thema auseinandersetzen. Christina, vielen Dank dir, dass du mit dabei bist und mit mir jetzt das Interview hier machen wirst. Erzähl mal ganz kurz, was machst du beruflich? Was hast du gelernt?
Ich bin gelernte Justizfachangestellte, arbeite als Justizsekretärin am Landgericht Bielefeld aktuell und habe ja im Laufe der Ausbildung und vorher an verschiedenen Stationen meines Arbeitsweges sozusagen mit dem Thema zu tun gehabt.
Okay, danke dir. Also Justizfachangestellte, das heißt, wenn es um Recht und verschiedene Themen geht, ist Christina Experte, weiß Bescheid, wie es funktioniert. Was ich hier ganz deutlich sagen will und auch muss, das ist keine verbindliche Rechtsberatung. Also ihr könnt da nicht irgendwann hingehen in irgendeiner Situation und sagen, ja, aber Christina und Rudi haben damals in der Kirche gesagt und jetzt müssen wir das nicht. Wir wollen heute mit diesem Thema ein Stück weit einfach zum Nachdenken anregen, vielleicht den ein oder anderen Input weitergeben und euch das Thema ans Herz legen, damit ihr anfangt, ein Stück weit drüber nachzudenken und mal guckt, hey, wie sieht es bei euch aus? Christina, warum ist Vorsorge oder die Vorbereitung auf die letzte Phase des Lebens so wichtig? Was denkst du?
Du hast ja gerade schon ein bisschen was dazu gesagt. Man denkt es häufig nicht, aber gerade was das Thema Nachlass angeht, kann es auch in den friedlichsten Familien zu Streit kommen. Und ich glaube, dass das ja einfach für die Angehörigen eine große Hilfe ist, wenn die Person, um die es geht, also die verstorbene Person vorgesorgt hat, sodass im Nachhinein einfach alles geklärt ist. Ich glaube auch, dass es für die Person selber, dass es für einen jeden selber gut ist, zu wissen, meine Angelegenheiten sind geregelt, dass es ein Stück weit Ruhe gibt und ich finde das ein sehr, sehr wichtiges Thema.
Ja. Okay. Jetzt könnte ja aber jemand sagen, boah, will ich gar nicht. Ich will mich nicht vorbereiten, ich will mich mit dem Thema nicht auseinandersetzen. Was passiert dann, wenn jemand sich nicht vorbereitet hat, wenn er keine Vorbereitung getroffen hat, und dann verstirbt. Was passiert dann mit seinem Besitz, mit allem, was er hat?
Also erstmal ist ja das gute Recht von jedem zu entscheiden, ob er sich vorsorgen oder ob er vorsorgen möchte oder nicht. Aber ich glaube, jeder sollte wissen, was passiert, wenn er keine Verfügung von Todeswegen in irgendeiner Form zum Beispiel trifft und sich darüber im Klaren sein, wie der Ablauf dann ist und ob er damit leben kann. Mhm. Wenn jemand kein Testament oder Erbvertrag oder was auch immer es dafür Möglichkeiten gibt, errichtet, dann tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Also es gibt schon einen Weg, den der Gesetzgeber vorgeschrieben hat, wie es dann ablaufen wird. Der ist halt dann ziemlich festgelegt, da ist dann nicht dran zu rütteln und der bringt im Nachhinein auch für die Erben häufig ein bisschen mehr Arbeit.
Okay, dazu habe ich ein Bild mitgebracht. So, das ist das Bild gesetzliche Erbfolge. Ich erkläre einmal nur ganz kurz und dann kannst du weitermachen. Ihr seht hier einmal in dunkelrot, das ist der Bereich der Angehörigen erster Ordnung. Dann gibt es lila oder was auch immer das für eine Farbe ist, die zweite Ordnung und dann dritte Ordnung. Vielleicht kannst du kurz erklären, was es damit auf sich hat.
Ich finde gerade den Ehegatten nicht auf dem Bild. Ich finde gerade den Ehegatten gar nicht auf dem Bild dem Erblasser, aber ist ja nicht so schlimm. Also grundsätzlich ist es so, dass es verschiedene Erbordnungen gibt. Und erst wenn die Erben von einer Ordnung alle weggefallen sind, geht quasi die Erbschaft in die zweite Ordnung über. Das heißt, grundsätzlich erben erstmal die nächsten Angehörigen. Und häufig ist der Trugschluss da, dass der Ehegatte automatisch immer erstmal alleine alles erbt. Und das ist nicht so. Das ist erstmal wichtig zu wissen. Grundsätzlich ist es so, wenn es jetzt keinen Ehevertrag gibt oder sonst irgendwas, dann erbt der Ehegatte die Hälfte und der Rest wird auf die Kinder aufgeteilt. Und wenn dann die Kinder wegfallen, dann würde der Ehegatte noch einen größeren Anteil erben, aber dann geht auch schon wieder was auf die Eltern des Erblassers über. Also so ganz unkompliziert ist das nicht. Und erst wenn quasi die komplette nahe Familie verstorben ist, dann geht das auf die Erben der nächsten Ordnung, also der weiteren Verwandtschaftsgrade über.
Okay, versuchen wir das mal an einem Beispiel irgendwie zu verdeutlichen. Ihr kennt mich, die meisten, denke ich, ne? Verheiratet, wir haben 4 Kinder. Was würde passieren, wenn meine Frau jetzt versterben würde? Wir haben ein Haus, in dem hast du ja auch schon mal gelebt, mit einer Mietwohnung. Was würde dann damit passieren, mit dem Erbe?
Also, wenn einer von euch versterben
würde... Wenn meine Frau verstirbt und ich bleibe mit unseren Söhnen alleine.
Dann wärst du erstmal zur Hälfte Erbe eures kompletten Besitzes. Und dabei muss man wirklich auch wissen, es ist nicht so, dass einer dann das Haus erbt und der andere erbt das Geld und der dritte erbt sonst noch irgendwas, sondern es wird immer das komplette Vermögen, so wie es ist, als Ganzes vererbt. Das heißt, das Haus gehört allen, das Geld gehört allen und man kann über alles nur gemeinsam verfügen. Genau, das würde bedeuten, du erbst die Hälfte und der restliche Anteil wird auf deine 4 Kinder aufgeteilt, die dann zu je ein Achtel, was ist denn das dann, erben.
Genau. Okay, das würde ja aber bedeuten, ich bin ja sorgeberechtigt, dann kann ich ja trotzdem mit dem ganzen Vermögen machen, was ich will, oder?
Nein, solange deine Kinder nicht minderjährig sind, ist das nicht automatisch so. Es kommt immer ein bisschen darauf an, um welche Angelegenheiten es geht. Aber beispielsweise, ihr habt ja ein Haus, dann müssten die Kinder mit ins Grundbuch eingetragen werden und so weiter. Und da würde das Familiengericht auch tätig werden. Also da würde dann jemand bestellt, der da ein Auge drauf hat, dass du jetzt nicht alles zu deinen Gunsten entscheidest, sondern dass auch die Kinder da ihre Rechte, dass die Rechte der Kinder vertreten werden. So,
ne? Okay, das bedeutet, wenn ich, meine Frau verstirbt, ich bin mit den Kindern alleine, und habe dann das Haus und alles, was dazugehört, kommt das Familiengericht und ich muss Rechenschaft ablegen über das, was ich mache. Ich kann nicht machen, was ich will.
Genau, also nicht über alle Sachen, aber die haben da auf jeden Fall ein Auge drauf und da wird auf jeden Fall auch jemand bestellt, der da mitwirken würde. Ne?
Okay. Ich vermute, das haben nicht alle von euch gewusst, oder? Wir gehen mal einen Schritt weiter. Jetzt in dem Fall, meine Frau ist verstorben, die Kinder versterben aus was für einem Grund, dann auch. Und dann bleibe ich alleine übrig. Gehört mir dann der ganze Anteil von den Kindern oder was passiert mit dem Anteil?
Nein, dein Anteil würde dann zwar erhöht werden, ich glaube, ich habe es nicht ganz im Kopf, ich glaube um ein Viertel, um ein weiteres Viertel. Der Rest würde dann aber auf die Eltern, wenn die Eltern des Ehepartners noch leben, auf die Eltern übergehen und wenn die nicht mehr leben, auf die Geschwister von Steffi.
Okay, dann würde ich das Haus oder mein Hab und Gut mit meiner Schwiegerfamilie teilen. Genau. Okay. Je nachdem, was ihr für eine Schwiegerfamilie habt, kann das durchaus Konfliktpotenzial mit sich bringen. Weiteres sage ich mal nicht dazu. Jetzt ist die Frage, wenn man das sagt, wenn man sagt, ja okay, Erbfolge ist für mich voll in Ordnung, kann man so lassen, da muss man ja eigentlich nichts machen. Wenn man aber sagt, ich würde das doch gerne anders gestalten, was hat man da für Möglichkeiten?
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich könnte jetzt eine halbe Stunde drüber sprechen, was man alles machen könnte. Unterbrich mich, wenn ich zu lange brauche. Grundsätzlich gibt es erstmal die Unterscheidung zwischen Testament und Erbvertrag. Und ein Testament ist grundsätzlich etwas, was jemand für sich ganz alleine trifft oder was man mit seinem Ehepartner treffen kann. Also man kann als Ehepaar ein gemeinsames Testament machen. Und ein Erbvertrag ist quasi ja, ein Vertrag, wo du jemanden begünstigst, der nicht dein Ehepartner ist. Und die Person muss dann auch zustimmen. Das ist noch ein bisschen komplexer und das kann man auch nur beim Notar machen. Ein Testament kann jeder zu Hause handschriftlich machen, aber da ist ganz wichtig, dass es handschriftlich ist, weil da darf man nicht einfach irgendein Formular ausdrucken und unterschreiben, das darf auch nicht das Enkelkind für einen schreiben, egal wie die Handschrift aussieht, das muss man selber machen, aber das ist dann auch rechtsgültig. Genau, das kann man, wie gesagt, entweder zu Hause machen oder auch ein Testament kann man beim Notar machen, da hat man ein bisschen mehr vielleicht Rechtssicherheit, wenn man manche Sachen genau regeln möchte und nicht weiß, wie man das am besten formuliert. Genau, dann kann man das beim Notar auch machen.
Okay. Wie sieht das aus, wenn ich jetzt zum Notar gehe? Ne? Du sagst, man kann das beim Notar machen. Was kommen da für Kosten auf mich zu? Oder kostet das was? Wie funktioniert das mit dem Geld?
Das kostet was. Sowas kostet immer. Und zwar hängt das immer davon ab, wie hoch das Vermögen ist, zu dem Zeitpunkt, an dem man beim Notar ist. Wenn man das Testament besonders früh macht, hat man vielleicht Glück, man hat noch nicht so viel, das ist ein bisschen günstiger. Andersrum ist es dann so, wenn man ein Testament zu Hause schreibt, das kostet ja im ersten Moment nichts. Das kostet dann aber im Nachhinein etwas, wenn man das Testament, wenn das dann offiziell eröffnet wird, das läuft dann immer übers Gericht, die öffnen das Testament und wenn man dann mit dem Testament handlungsfähig sein möchte, dann muss man noch einen Erbschein beantragen und dann kostet der. Das heißt, im Endeffekt ist es so, dass man entweder selber bei der Errichtung des Testaments einen Kostenanteil hat oder nachher die Erben, wenn sie das Testament umsetzen und damit handlungsfähig sein wollen. Aber Kosten tut so oder so.
Okay. Wenn ich jetzt ein Testament geschrieben habe, handschriftlich, irgendwo auf dem Zettel, schön in einen Briefumschlag, lege das in meine Unterlagen und erzähle niemandem was davon und ich versterbe, was passiert dann?
Im Zweifel wissen die Erben dann ja erstmal gar nicht, oder wer auch immer, die Familie weiß dann erstmal gar nicht, dass es ein Testament gibt. Das macht es erstmal schwieriger, direkt nach dem Tod oder ja, wenn alles organisiert werden muss, irgendwie handeln zu können. Angenommen beispielsweise, jemand wohnt in einer Mietwohnung, dann muss man erstmal klären, okay, wer kann hier die Wohnung räumen, wer kann das hier kündigen, weil dann würde ja die gesetzliche Erbfolge in Kraft treten, erstmal, solange keiner weiß, dass das Testament existiert. Und das ist dann ein Weg, der übers Gericht geht und das, ich weiß aus Erfahrung, dass das ein bisschen dauert, weil die Abläufe da nicht immer so unkompliziert sind. Ne? Genau, und irgendwann würde man das Testament wahrscheinlich finden, wenn man die Wohnung ausräumt, dann wäre das Testament auch gültig, aber es würde es auf jeden Fall komplizierter machen. Und ich glaube, die Angehörigen haben in solchen Situationen nicht unbedingt den Nerv, als erstes alle Papiere durchzusuchen, ob da irgendwo ein Testament vorliegt. Ne?
Okay, das heißt, für den Fall, dass ich in irgendeiner Weise ein Testament aufsetze, egal ob notariell oder handschriftlich, muss ich zusehen, dass die Angehörigen, wer auch immer, Vertraute, wissen, wo das Testament ist, wo das gefunden werden kann.
Genau. Da gibt es aber auch noch die Möglichkeit, das Testament zu hinterlegen beim Gericht. Okay. Dann bekommt das Gericht bekommt automatisch dann eine Mitteilung vom Standesamt, dass die Person verstorben ist und dann wird der Gang quasi automatisch losgetreten. Ne? Also entweder man hinterlegt es zu Hause, aber jemand weiß Bescheid, oder man hinterlegt es direkt bei Gericht, dann startet der Vorgang relativ automatisch.
Okay, wir haben vorher schon vor dem Interview ein bisschen gesprochen, ein Hinweis oder ein Tipp, den man machen kann. Ihr könnt euch zu Hause, wenn ihr euch mit diesen Themen auseinandersetzt, einen Ordner machen, wo ihr alle wichtigen Dokumente und Unterlagen, die für den Fall, dass ihr sterbt irgendwann und eure Erben, Ehepartner, wie auch immer, einiges regeln müssen, dass ihr alles in einen Ordner macht und dann ist alles geordnet an einem Punkt. So dann, und die Personen, die Angehörigen wissen, okay, wenn der Fall eintritt, da ist der Ordner, ich kann dann da nachschauen und da ist dann alles geregelt und ich habe da meine Ansprechpersonen. Ein Punkt zu den Kosten, auch eine kleine Information, das wissen die meisten nicht. Einige von uns haben eine Rechtsschutzversicherung und viele Rechtsschutzversicherungen übernehmen Teile der Kosten für ein Testament erstellen und so weiter. Also wenn ihr eine Rechtsschutzversicherung habt, ihr könnt einfach da mal anrufen, fragen, wenn ihr sowas machen wollt, was würden die übernehmen, wie können die euch da unterstützen. Da gibt es auch Möglichkeiten und Hilfen, die ihr bekommen könnt. Wir haben jetzt über das Testament gesprochen, das ist ja für den Fall, dass ich irgendwann versterbe und nicht mehr da bin. Jetzt kann es aber auch die Situation geben, dass ich vielleicht aufgrund von Krankheit oder anderen Ereignissen nicht mehr in der Lage bin, selber zu entscheiden. Also noch nicht verstorben bin, ich lebe noch, aber ich kann keine Entscheidung mehr treffen. Was kann man in so einem Fall tun?
Man kann schon im Vorfeld eine Patientenverfügung machen, wo man festlegen kann, was man möchte, was mit einem gemacht wird, wenn man im Krankenhaus liegt und soll eine Sonde gelegt werden, lebenserhaltende Maßnahmen, alle diese Dinge. Das kann man auch handschriftlich machen, sich ein Formular aus dem Internet runterladen, das ist komplett formlos auch gültig. Da bevollmächtigt man aber niemanden. Das ist einfach nur quasi so der letzte Wille, was will ich, was passiert, wenn ich krank bin. Und es gibt die Möglichkeit, eine Vorsorgevollmacht zu machen, wo man eine Person bevollmächtigt über verschiedene Bereiche, da geht es dann nicht nur um Gesundheit, sondern auch um Vermögen, um Grundbesitz und so weiter, die die Person dann benutzen kann, um verschiedene Angelegenheiten einfach zu regeln. Ja, das kann man auch handschriftlich zu Hause machen, da gibt es auch Formulare im Internet zu, aber das kann man auch beim Notar machen. Da ist man ein Stück weit mehr abgesichert, weil zum Beispiel Grundstücksangelegenheiten nur dann wirklich gemacht werden können, ohne dass man dann nochmal irgendwie eine Genehmigung vom Gericht braucht.
Okay, also das heißt, Testament ist für den Fall, dass ich versterbe, Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, für den Fall, dass ich noch lebe und dann alles geregelt haben möchte. Jetzt haben wir einiges gehört, so was man machen kann. Wo bekomme ich denn Hilfe? Zu wem kann ich gehen? Wo kann ich mich hinwenden, damit mir geholfen wird, wenn ich davon gar keine Ahnung habe?
Also was das große Thema Vorsorgevollmachten, Patientenverfügung und sowas angeht, da können zum Teil Ärzte was zu sagen, zu Patientenverfügung, aber auch der Kreis Minden-Lübbecke hat eine Betreuungsstelle, die beraten einen dazu, also zu dem ganzen Thema und gucken da, glaube ich, auch soweit ich weiß, auch drüber, ob die Vollmacht, so wie sie geschrieben ist, wirklich dem entspricht, was der Wille war der Person, die Vollmacht errichtet hat. was Testamente und sowas angeht, würde ich am ehesten Notar fragen.
Okay. Also Ärzte für Patientenverfügung, Notar, die machen ja auch Vorsorgevollmachten und Testament dann auch ein Notar. Okay, ich glaube, wir sind mit der Zeit relativ gut fortgeschritten. Christina, vielen Dank dir. Ich denke, Christina hat einen Applaus verdient, auch wenn das ungewöhnlich ist. Das Thema ist ein Thema, worüber wir nicht gerne reden. Das mögen wir nicht. Weil das erinnert uns an den Zeitpunkt, dass wir irgendwann diese Erde verlassen. Ich möchte so ganz kurz ein paar Dinge zusammenfassen, bevor ich dann diesen Teil dann hier beende, wir ein Lied singen und dann in den Gebetsteil übergehen. Vorbereitung ist wichtig. Wir versuchen in den Familien über Jahre lang, unser ganzes Leben eigentlich, den Frieden in der Familie zu erhalten. Versuchen alles Mögliche, machen Familienfeiern, laden ein, versuchen Beziehungen gut zu gestalten. Und ein kleiner Baustein in dem Ganzen, dass der Familienfrieden auch über unseren Tod hinaus noch ein Stück weit gegeben ist, ist die Tatsache, dass wir uns vorbereiten und Familie nicht einfach unvorbereitet in diese ganze Situation lassen. Es gibt wirklich Geschichten, wo sich Familien wegen einem Rasenmäher, wegen einem Haarschneidegerät, einem Föhn oder was auch immer zerstritten haben. Das hört sich total lächerlich an, ist aber leider die traurige Realität. Also, wir können dadurch ja geordnete Verhältnisse hinterlassen und ein Stück weit dazu beitragen, dass der Frieden in der Familie erhalten bleibt. Ein Hinweis, Ordner, Umschlag mit allen wichtigen Infos zusammenfassen, irgendwo ablegen, wo Vertraute wissen, dass es dort liegt. Für den Fall, dass der Tod eintrifft oder irgendwie eine Erkrankung, dass man nicht mehr in der Lage ist, selber zu entscheiden, macht es transparent, besprecht das. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Um dieses ganze Thema anzustoßen und irgendwie gut aufzustellen, liegt die Verantwortung bei den Eltern, bei uns Eltern. Ich sage ganz bewusst uns, ich erkläre auch gleich, warum. Das ist Aufgabe und Verantwortung der Eltern. Das heißt nicht, liebe Eltern, ich gucke jetzt dahin und dahin, in allen Blöcken sitzen Eltern, dass ihr das alles alleine machen müsst. Wenn ihr da nicht so viel Kenntnisse habt, ihr könnt eure Kinder natürlich zur Unterstützung mit dazuziehen, ihr könnt auch andere Personen mit dazuziehen, zum Notar gehen und so weiter. Aber die Verantwortung, dieses Thema auf den Tisch zu bringen, dieses Thema zu besprechen und das anzusprechen innerhalb der Familie, diese Verantwortung, die liegt bei uns Eltern. Und dann kommt natürlich die Frage, wenn wir über dieses ganze Thema nachdenken, ab wann sollte ich denn, das haben wir im Interview jetzt vergessen, ab wann sollte ich denn eine Vorsorgevollmacht fertig machen oder ein Testament? Was ist so die Empfehlung? Und von verschiedenen Personen, mit denen ich gesprochen habe, die sagen, spätestens, wenn das erste Kind da ist oder spätestens, wenn man ein Haus kauft, also Grundbesitz irgendwie da ist. Die Erfahrung zeigt, dass wir frühestens anfangen, wenn die Rente irgendwann vorbei ist und wir schon mitten in der Rente sind oder so. Also auch wir jungen Eltern, ich bin ja schon nicht mehr ganz der Jüngste von den Eltern, es gibt ja deutlich jüngere Eltern auch noch, auch wir sollten uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Wie, in welcher Form, welchen Weg ihr wählt, welche Möglichkeiten ihr wählt, das liegt natürlich immer in eurer Hand und das müsst ihr dann mit entsprechenden Fachleuten besprechen und überlegen, wie ihr das haben wollt. Aber die Verantwortung dafür liegt immer bei uns Eltern. Ich möchte uns Mut machen, das Thema durchaus mal zu besprechen. Müsst ihr jetzt nicht an Heiligabend machen, das könnt ihr irgendwann anders machen. Aber ihr solltet oder wir sollten das besprechen. Und dann nochmal ganz kurz, wo kann ich Beratung oder Hilfe bekommen? Beim Arzt, wenn es um eine Patientenverfügung geht oder eine Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, bestimmte Teile davon. Im Internet gibt es manchmal Vordrucke dazu, die kann ich mir ausdrucken kann die unterschreiben. Manche Versicherungen bieten da Leistungen an, die sagen, hier gibt es Vordrucke oder gibt es eine kostenfreie Beratung. Beim Notar gibt es die Möglichkeit, sich auch rechtsverbindlich beraten zu lassen. Aus dem Internet ein Vordruck gezogen kann hilfreich sein, aber ist nicht so rechtsverbindlich, wie wenn das vom Notar beglaubigt ist. Und eine Betreuungsstelle bei uns hier im Kreis Minden ist eingerichtet. Wenn ihr aus anderen Landkreisen kommt, die werden sowas mit Sicherheit auch haben. Da könnt ihr euch hinwenden mit euren Fragen und gucken, was macht in eurer Situation, in der ihr euch gerade bewegt, am meisten Sinn? Uns ist wichtig, uns meine ich, also wir haben die Ältesten haben das besprochen und als wir diese ganze Reihe geplant haben, uns war wichtig, dass wir dieses Thema nicht einfach ausklammern, weil die Erfahrung zeigt, dass es da viel Streit gibt, viele Konflikte gibt, viel Not und Leid ist, was man verhindern kann durch ganz einfache kleine Werkzeuge. Und es soll ein Stück weit zum Nachdenken anregen, sich vorzubereiten und die Familie nicht einfach sich selbst zu überlassen. Und ich wünsche uns wirklich Gottes Segen bei diesem ganzen Thema. Das ist mit Sicherheit kein einfaches Thema, das mit den eigenen Kindern und mit der eigenen Familie zu besprechen, aber es ist ein wichtiges Thema. Und ich wünsche uns da wirklich Gottes Segen und Weisheit bei Entscheidungen, die wir treffen müssen. Gibt es zu diesem Themenblock noch Fragen oder Anregungen? Also bitte keine spezialisierten Fragen im Sinne von, wie ist das jetzt in meiner Familie? Das könnte man dann später machen, aber so allgemeine. Esther, du hast dich gemeldet. Vielleicht geht da jemand mit dem Mikro hin. Dankeschön.
Ich habe zwei Anmerkungen. Und zwar, jedenfalls war das vor Corona so, dass die Volksbank für Kunden Beratung angeboten hat im Bereich Vorsorge. Also wenn hier Volksbankkunden sind, könnt ihr das ja mal erfragen. Und meine Eltern haben das gemacht und denen wurde sehr, sehr nah ans Herz gelegt, dass sie ihren Kindern, also uns, auch sehr nahelegen sollen, eine Sorgerechtsverfügung vorzubereiten. Das heißt, Eltern mit minderjährigen Kindern sollten unbedingt festlegen, wo ihre Kinder hinkommen sollen, wenn beide gleichzeitig versterben sollten, weil nicht automatisch die nahen Angehörigen das übernehmen heutzutage. Also wenn es ganz schlecht läuft, dann dürfen die Angehörigen die Kinder nicht zu sich nehmen, sondern es wird irgendwie sonst jemand festgelegt. Also das sollte wohl auch unbedingt gemacht werden, wenn man da sicher gehen will, dass die Kinder in die richtigen Hände kommen. Mhm.
Danke dir. Dazu ein kurzer Hinweis. Wenn wirklich der Fall ist, dass Eltern versterben und minderjährige Kinder da sind, dann ist automatisch das Jugendamt mit im Thema. Und Jugendämter und Mitarbeiter im Jugendamt sind sehr, sehr dankbar, wenn man sowas vorbereitet hat, besprochen hat, geklärt hat. Das ist der einfachste Weg für die Familie, für die Kinder und so weiter. Und das erspart ganz viel Ärger und Leid, weil wenn es tatsächlich dazu kommen sollte, und ich male jetzt mal einfach ein Worst Case, da sind dann 3 oder 4 Geschwister, Eltern versterben und was passiert mit denen? Und es kann durchaus, und es ist die gängige Praxis, also ich habe noch nie erlebt, dass alle Kinder aus einer Familie alle zusammen zum Beispiel in eine Wohngruppe gekommen sind. Die leben dann, die wachsen in verschiedenen Wohngruppen auf. Und je nachdem, wie die Wohngruppen sind, wie die Mitarbeiter sind, wie die Zuständigkeiten im Jugendamt sind, kann es auch dazu führen, dass Geschwister sich entfremden. Der Versuch ist immer da, dass die sich nicht entfremden, aber die Praxis zeigt, dass das doch häufig passiert. Also ist das ein wichtiger Hinweis. Danke dir, Esther, für den Hinweis.
Ja, vielleicht noch eine weitere Ermutigung. Das ganze Thema, wenn man irgendwie ein Eigenheim oder Ähnliches hat, thematisiert es früh genug. Ja, ich habe es öfter mal mitbekommen, dass dann in der Familie gesagt wurde, ja, bei uns in der Familie haben wir nie darüber geredet. Und irgendwann sind die Eltern dann älter geworden. Ja, vielleicht ist einer verstorben und die Sachen sind dann vielleicht auch nicht ganz klar geklärt. Wie ist es mit dem Haus? Wer bekommt das Haus? Wird ein Kind bevorzugt vor dem anderen? Man kann ganz friedlebend sein in einer Familie. Die Einigkeit kann da sein. Aber irgendwann kann es wieder aufstoßen, dass man sagt, ja, war ja klar, ich werde ja immer benachteiligt oder so, dass da so ein Unfriede in dem Herzen ist, gerade wenn es um Geld, wenn es um Eigenheim oder sonstige Dinge geht. Ja, von daher auch da die Ermutigung, setzt euch mit den Familien zusammen, mit der ganzen Familie, wenn ihr auch da Klarheit haben wollt, sprecht über dieses Thema, dass jeder da auch so seine Sichtweise geben kann oder ihr als Eltern und trefft auch da irgendwo Entscheidungen, die transparent sind, solange ihr wirklich auch da voll bei Bewusstsein seid und in der Lage seid, auch die Dinge da zu klären. Es gibt so viel Streit, was man so mitbekommen hat über die Jahre in so vielen Familien, wo das nicht thematisiert wurde und wo dann die friedlebendste Familie auf einmal einen unglaublichen Knall erlebt hat. Ja, von daher auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, frühzeitig darüber zu reden und auch wirklich darauf zu achten, dass nicht ein Kind komplett bevorzugt wird und das andere benachteiligt wird und man dann sagt, ja, aber das ist ja so und so, sondern wenn es so ist, dann muss es eben auch mit den Kindern kommuniziert sein und erklärt und begründet werden, warum, ob es für das andere Kind auch in Ordnung ist. Sonst entsteht Neid und Missgunst und vieles mehr. Einfach da auch die Weisheit Gottes in der Situation irgendwo anzuwenden, um da gute Regelungen zu treffen.
Ja. Danke dir, Gerd. Christine hat noch eine Anmerkung.
Das wollte ich vorhin eigentlich schon sagen, ich habe es vergessen, aber jetzt, wo Gerd anspricht, dass es Sinn macht, das früh zu regeln, wollte ich noch sagen, nur weil man einmal ein Testament gemacht hat, heißt das nicht, dass das für alle Zeiten gültig ist, selbst wenn man es beim Notar gemacht hat beispielsweise, sondern es gilt immer das neueste Testament. Man könnte theoretisch jedes Jahr ein neues Testament machen und das neueste gilt immer, sodass man irgendwie nicht denken muss, okay, vielleicht kommen ja noch Kinder und dann ist das Testament aber schon gemacht oder so, sondern das kann man jederzeit nochmal aktualisieren.
Okay. Macht dann wahrscheinlich auch Sinn, wenn die Lebenssituation sich einfach verändert hat, vielleicht nochmal drauf zu schauen. Ne? Okay, Dankeschön. Dann denke ich, schließen wir hier diesen ungewöhnlichen Bibelabend ab. Schön, dass ihr da wart. Wir singen jetzt ein Lied noch und dann geht es in den Gebetsteil. Ich verabschiede aber jetzt schon mal alle Zuschauer im Livestream. Schön, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch einen gesegneten Abend und vielleicht sehen wir uns dann irgendwann demnächst dann hier live vor Ort. Einen gesegneten Abend euch. Ihr könnt beim Lied noch mit dabei sein und nach dem Lied werdet ihr dann rausgeschaltet.